Lese den Predigttext Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Vater im Himmel, Lob, Preis, Ruhm und Ehre sei dir für dieses Geschenk der Kindschaft, das du uns gegeben hast. Wir haben es nicht verdient, aber du wolltest es so. Durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, haben wir im Glauben an ihn auch das Geschenk des ewigen Lebens bekommen. Ganz herzlichen Dank dafür. Herr Jesus, wir stehen jetzt hier vor dir, weil wir dir die Ehre geben wollen. Wir wollen dich preisen und dir danken, dass du dieses Wunder möglich gemacht hast. Du bist das lebendige Wort, das uns auch unser Leben gibt. Danke. Du bist unser Herr und wir wollen lernen, dir immer mehr zu vertrauen und dir unser Leben ganz hinzugeben. Wir wollen von dir lernen und auf das hören, was du deinem Boten, Pastor Andreas Schäfer, aufs Herz und in den Mund gelegt hast. Segne ihn und gib ihm Vollmacht durch deinen Heiligen Geist und berühre uns durch dein Wort. Und das bitten wir auch für alle, die jetzt nicht hier dabei sein können. Auch für unsere Kinder und Enkel bitten wir um Bewahrung, innerlich und äußerlich, und dass auch sie dich immer besser kennen und lieben lernen dürfen. Wir bitten für die Schwachen und Kranken in unserer Gemeinde und bitten dich auch um die Verfolgten und Trauernden. Wir bitten dich für die Opfer des Krieges und ihre Familien. Und wir bitten dich auch für die, die in Not sind. Wir legen sie dir an dein Vaterherz. Ebenso dein Volk Israel, unser Volk und seine Vertreter. Und auch die Medien und die Christen, die dort arbeiten, bitte schütze sie besonders in ihren Bereichen. Wir danken dir jetzt für deine Gegenwart. Amen.
Wie fangen wir an? Wir fangen so an. Weihnachten. Weihnachten. Jesus, Der Sohn Gottes kommt in die Welt. Ja, ich weiß, es ist Mai, keine Sorge. Jesus, der Sohn Gottes, kommt auf die Welt. Tatsächlich, dieses große, weltweite, umfassende Rettungsprojekt wird erkennbar. Gott schickt seinen Sohn in diese Welt. Er wächst hier auf. Mit 30 Jahren etwa beginnt er zu lehren, zu verkündigen, wunderbare Taten zu tun. Das alles läuft auf ein einzigartiges Finale hinaus. Er stirbt einen stellvertretenden Tod am Kreuz auf Golgatha. Er geht in den Raum des Todes und wird auferweckt am dritten Tag von den Toten. Der lebendige Gott hat durch Jesus Christus weltumspannend einzigartig gehandelt. Und das alles ist geplant. Das alles ist geplant. Das ist nicht zufällig geworden. Das hat sich nicht einfach schicksalshaft so entwickelt. Das alles ist geplant. Von langer Hand vorbereitet. Und dann vielfach bekannt gegeben, verkündigt, offenbar gemacht worden. Und dann endlich realisiert worden, durchgeführt, umgesetzt, wahr geworden. Paulus und Weihnachten. Diese so wichtige zentrale Bibelstelle aus dem Brief an die Galater, Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn Kind, dann auch Erbe durch Gott. Als die Zeit erfüllt war. Da gibt's eine Planung, da gibt's etwas, was offensichtlich abgelaufen ist, was offensichtlich angekündigt war, was offensichtlich vorbereitet war. Von den vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, hat vor allem Lukas die historische Funktion. Er, in seiner historischen Arbeit, führt uns im Lukas-Evangelium gerade in der Weihnachtsgeschichte auf dieses Phänomen hin. Und wir haben in der Weihnachtsgeschichte des Lukas-Evangeliums drei berühmte Advents- oder Weihnachtslieder, die wir auch bis heute in den Weihnachtszeiten lesen und besungen haben. Und alle diese drei berühmten Adventslieder der Bibel haben alle diesen Gedankengang. Das, was da passiert ist, dass ein geplantes, ein angekündigtes Geschehen. Das berühmte Magnificat, das Lied der Maria, hat den Satz: Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Oder denken Sie an das Lied des Zacharias, des Benediktus. Dort kann dieser Zacharias dann sagen, dass Gott, der Herr, der Gott Israels, sein Volk besucht und erlöst hat, und zwar entsprechend dem, dass er gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham. Jetzt erfüllt sich also das, was seit Jahrtausenden gesagt wurde und was schon davor geplant worden ist. Und noch im dritten Lied, auch im Lobgesang des Simeon, hören wir diesen eigenartigen geschichtlichen Satz: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, wie du gesagt hast. Das alles ist also geplant. Das alles ist also verkündigt worden. Und jetzt ist es wahr geworden. Merken Sie es? Vom Ereignis zurück zur Ankündigung und von der Ankündigung nochmal zurück zur Planung. Das sind diese drei großen Komplexe, die bei diesem Thema Heilsgeschichte uns ins Auge fallen. Da gibt es eine Planung, da gibt es eine Verkündigung, ein Offenbarmachen, ein Sagen und es gibt eine Tat. Und jetzt sind wir in diesem Thema mittendrin, und mit dem Thema mittendrin sind wir natürlich im Epheserbrief gelandet. Ja, wir haben heute Morgen diesen ganzen wunderschönen Lobpreis gelesen, Epheserbrief Kapitel 1, aber eigentlich in Anführungszeichen brauchen wir heute Morgen von diesem wunderbaren Text nur, das reicht schon mehr als genug, nur die Verse 9 und 10. Dort schreibt uns ja Paulus, Gott hat uns wissen lassen, dass es was gesagt worden ist, was verkündigt worden ist, was offenbar geworden ist. Das Geheimnis seines Willens, ein Geheimnis, etwas, was von mir aus ich nicht erkennen kann, was mir gesagt werden muss, was mir geoffenbart werden muss. Es gibt also eine Botschaft seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hat, eine Planung, die vor der Kundgabe liegt, um ihn dann auszuführen, jetzt kommt die Tat, wenn die Zeit erfüllt wäre, nämlich alles zusammenzufassen in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Sie haben genau in diesem Text, diesem Schlüsseltext über Heilsgeschichte, Epheserbrief Kapitel 1, 9 und 10, diese drei großen zentralen Elemente. Es ist was geplant, es wird gesagt und es wird getan. Für unseren kleinen Kopf zu merken, Plan, Wort, Tat. Plan, Wort, Tat. Dieses Trio, das die Heilsgeschichte so entscheidend bestimmt. Und wenn wir das vor uns haben, dann merken wir, dass wir damit jetzt mittendrin sind, in einem riesengroßen, ganz wesentlichen, ganz, ganz wichtigen Thema unseres Glaubens. Was ist das denn, was uns bestimmt bei dem Thema Heilsgeschichte? Zuerst einmal geht es darum, das Wahrnehmen, das ist das Erste, das Wahrnehmen der Heilsgeschichte. Das Wahrnehmen. Ich muss das erst einmal realisieren. Ich muss das erst einmal erkennen. Ich muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass es das gibt. Erstmal fangen wir so an. Natürlich, äußerlich gesehen, ist uns schnell klar, sowohl für das Judentum als auch für das Christentum, das ist eine geschichtliche Sache. Das geht über viele Jahrtausende. Die Texte, die wir haben im Neuen Testament und im Alten Testament, sind immer auch geschichtliche Texte, sind viele Jahrhunderte teilweise dazwischen. Ganz eindeutig, in der Bibel wird Geschichte auch beschrieben. Das ist klar. Das kann man auch teilweise verorten mit der Weltgeschichte und Säkulargeschichte drumherum. Das ist soweit übersichtlich. Und jetzt das Nächste ist doch, dass wir als Christen davon überzeugt sind, dass Gott handelt. Dass Gott handelt. Und das Handeln unseres Gottes entsprechend dem Glaubensbekenntnis liegt nun in zweierlei Erfahrungen. Er wird einmal als der geehrt und angebetet und gepriesen, der gehandelt hat, indem er die Welten geschaffen hat. Er wird also in seiner Schöpfertätigkeit angebetet und geehrt. Wir preisen Gott als den Schöpfer. Erster Glaubensartikel. Und das betrifft nicht nur den Start der Schöpfung, das betrifft auch das Erhalten der Schöpfung. Das betrifft auch das Vollenden der Schöpfung. Soweit so klar. Gott ist der Schöpfer. Aber Gott hat nicht nur schöpferisch gehandelt und sich dann quasi zurückgezogen und gesagt, jetzt läuft das ganze Jahr auf dieser Erde und auf diesem Universum, ich kann jetzt wieder in meine Welten zurück. Und der zweite Teil ist, dass Gott auch eine Geschichtsmächtigkeit hat. Er ist der geschichtswirksame Gott. Er ist dieser Gott, der in Geschichte und durch Geschichte tätig ist. Und das ist das Thema, jetzt merken wir schon, jetzt kommen wir näher ran. Es ist nur nicht nur etwas, was jetzt geschichtlich abläuft. Es ist nicht nur, dass Gott gehandelt hat in der Schöpfung, sondern dass er auch handelt innerhalb der Geschichte. Es gibt also eine Geschichte in der Geschichte. Es gibt also innerhalb der normalen Geschichte, des Laufs der Geschichte, dem Chronos, dem, was so nacheinander kommt, es gibt eine Geschichte in der Geschichte. Es gibt eine, jetzt kommt die Vokabel, Heilsgeschichte in der Weltgeschichte. Nun könnte man ja denken und meinen, das ist ja nett, dass da so nochmal eine zusatzkleine Geschichte kommt, eine Art Marginalie im großen universalen Programm. Nach dem Motto, da gibt es am Rand noch so eine Idee, wie man noch nebenbei die Weltgeschichte interpretieren und sehen könnte. Oder eher exklusiv oder punktuell oder ein roter Faden oder wie auch immer. Nein, der Gedankengang ist anders. Der Gedankengang ist viel grundsätzlicher, nämlich, dass Gott innerhalb der Weltgeschichte ganz umfassend handelt. Ganz umfassend handelt. Und zwar nicht nur partikular, nicht nur partiell, nicht nur regional, nicht nur ausgewählt, sondern dass er universal handelt. Und zwar, Vokabel, heilvoll handelt. Heil, dieses Wort, das ja da auftaucht, und der Heiland, alte christliche Begrifflichkeit, meint ganz einfach retten, retten. Das ist das Wort, was dahinter steht in der griechischen Sprache. Gott ist unser Heiland, Gott ist unser Heil, er ist unser Retter. Er ist der, der die Rettung bringt. Rettung aus einer Welt, aus einer Lage, in die der Mensch sich hineinmanövriert hat, dass er in der Getrennung vom lebendigen Gott lebt und dass er auch in einem Gerichtsvollzug mit diesem Gott rechnen muss. Und jetzt kommt der lebendige Gott in Christus Jesus und handelt heilvoll, rettend für alle Menschen in seinem stellvertretenden Sterben am Kreuz auf Golgatha. Und wer das nun im Glauben annimmt, der ist gerettet, der hat Heil bekommen. Das ist die Grundidee, ganz elementar. Dieser Begriff Heilsgeschichte ist ja eine Begrifflichkeit, die so in der Bibel gar nicht vorkommt. Diese Formulierung Heilsgeschichte, man sagt sie einem Theologen des 19. Jahrhunderts nach, wenn Sie das wollen, Johann Christian Karl von Hofmann, so ein Name, ne? Johann Christian Karl von Hofmann, das ist der Erste, den man mit dieser Begrifflichkeit in Verbindung bringt. Er hat diesen Begriff eingeführt und wie alle theologischen Begriffe wurde er dann umgedeutet, neu gefühlt, kritisiert. Das ist klar. Extra Geschichte, die Geschichte der Heilsgeschichte in ihrer Auslegung und der Betonung dieses Begriffes. Aber der Gedankengang, die Sache, die ist natürlich uralt. Die Sache, das ist das finden Sie, wenn Sie die Bibel aufschlagen. Das finden Sie in der Verkündung der letzten 2000 Jahre. Das ist ganz offensichtlich. Also, wenn wir es versuchen, ein bisschen zu definieren, dann wäre ja die Heilsgeschichte das, dass Gott in der Weltgeschichte seine geplante und bekannt gegebene Rettungsgeschichte aus Liebe zu allen Menschen durch Jesus Christus umsetzt. Das wär's. Und daraus erfolgt, wenn das so ist, wenn das Heilsgeschichte ist, folgt daraus logischerweise eine heilsgeschichtliche Auslegung der Bibel. Das ist ja die Konsequenz daraus. Wenn ich es entdecke, dass so die Bibel ist, dann werde ich sie auch so auslegen in diesem Szenario aus Plan, Wort und Tat. Und logischerweise folgt aus der Heilsgeschichte und der heilsgeschichtlichen Auslegung auch eine heilsgeschichtliche Theologie. Nämlich zu verstehen, dass in der Theologie, in der Lehre von Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, das Ganze in einer Heilsrettungsgeschichte abläuft. Das haben Sie aber wirklich richtig viel schon wahrgenommen. Ich weiß, dass natürlich bei aller Begrifflichkeit, auch bei THS, eine Überbetonung, eine Unterbetonung, Nebengleis und exotische Sachen gibt. Das sei nebenbei erwähnt, richtig klar, natürlich, wie bei allem. Aber noch einmal zurück, wenn wir die Wahrnehmung der Heilsgeschichte als ersten Punkt haben, dann stehen wir damit natürlich vor einem Grundphänomen, dem wir überall in der Bibel begegnen. Sie können das Alte Neue Testament gar nicht lesen, um diesem Phänomen nicht unterbrochen zu begegnen. Nämlich diese wunderschöne Doppelung aus Verheißung einerseits, Ankündigung, Mitteilung einer Botschaft, Verheißung einerseits und Erfüllung andererseits. Das ist auch die Bezogenheit der beiden Testamente, des Alten und des Neuen Testamentes, wird ja genau darin so wunderbar sichtbar. Es gibt eine Verheißung, eine Ankündigung auf der einen Seite im Schwerpunkt und das, was da angekündigt und verheißen und zugesagt und versprochen wurde, das ist tatsächlich Tat und Wahrheit geworden, hat sich wirklich erfüllt. Und die Schlüsselfigur der Heilsgeschichte, die absolute Schlüsselfigur der Heilsgeschichte, das ist natürlich Jesus Christus. Jesus, der Christus, der Messias. Und wir kennen miteinander natürlich auch dann die Bezogenheit, gerade im Alten Testament. Im Alten Testament ist das riesengroße Thema, dass Gott durch seine unter anderem Propheten diesen Messias, diesen Christus, diesen Gesalbten ankündigt. Ach, Sie haben teilweise viele Bibelstellen jetzt in Ihrem Kopf. Wie er angekündigt wurde, wie angekündigt wurde, wo er geboren wurde, wie angekündigt wurde, aus welchem Volk und aus welchem Stamm er kommen sollte, wie angekündigt wurde, was er tun sollte. Denken Sie nur an dieses eindrucksvolle Kapitel, Jesaja Kapitel 53, wo das Kreuzesgeschehen dann alttestamentlich in einer Deutlichkeit abgebildet ist, dass einen das immer noch bewegt, obwohl das jetzt deutlich über 2500 Jahre her ist, dass diese Texte geschrieben worden sind. Das alles hat er also als eine Erfüllung getan. Jesus Christus erfüllt die Ankündigung dessen, was im Alten Testament gesagt worden ist. Damit tut er den Willen des Vaters. Er macht das nicht aus eigenem, er macht das als Willenstat gegenüber dem Vater. Er sagt es einmal so, es gibt viele Stellen so, im Johannesevangelium Kapitel 4, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Merken Sie es wieder? Da gab es einen Plan, da gibt es einen Auftrag, der ist ihm gesagt worden und das, was gesagt worden ist, wird jetzt getan. Deswegen kann ein Jesus dastehen im Markus-Evangelium und sagen, ich bin nicht gekommen, dass ihr mir dient, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene und gebe mein Leben als ein Lösegeld für die vielen. Das ist ein absolutes Phänomen. Plan, Wort, Tat. Das müssen wir sich vorstellen, wie das für die war im Alten Testament, die ja noch nicht bei Tat waren, sondern die nur in Anführungszeichen bei Wort waren. Da bekommen sie aus dem Alten Testament etwas gesagt vom lebendigen Gott und entdecken im Alten Testament schon auf der Ebene des Alten Testamentes, das ist zwar mir gesagt, aber in meiner Zeit wird es noch gar nicht wahr werden. Auf dieses Phänomen geht der erste Petrusbrief ein. Er sagt dann im ersten Kapitel ab Vers 10, nach dieser Rettung, nach dieser Heilsrettung, haben gesucht und geforscht die Propheten des Alten Testamentes, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist. Und sie haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch jetzt verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Haben Sie den Faden? Die alttestamentlichen Propheten haben Worte bekommen über die Ankündigung, die Verheißung des Christus und war natürlich erpicht, ja selbstverständlich, dass das zu ihrer Zeit sich auch realisiert. Und haben schon zu ihrer Zeit entdeckt, leider noch nicht. Aber jetzt, sagt Petrus, jetzt zu unserer Zeit, jetzt ist das, was den alttestamentlichen Propheten angekündigt wird, in Christus tatsächlich wahr geworden. Aus Plan und Wort wurde Tat. Aus Plan und Wort wurde Tat. Und es ist nun so, das ist das Nächste, was wir wahrnehmen, dass offensichtlich Gott bei dem, was uns da so kundtut, das nicht alles auf einmal auf den Tresen legt. Sondern wir entdecken, dass der lebendige Gott, wir sprechen von einer fortschreitenden Offenbarung, dass er Stück für Stück seinen Willen, seine Planungen kundtut. Er legt quasi die gesamte Glatte seines Willens auf den Tresen und sagt, das lest mal. Das kommt schön Stück für Stück und innerhalb der Kapitel auch immer wieder ein bisschen intensiver und klärender und deutlicher. Manche Themen, die hat er im Alten Testament noch gar nicht in der Weise offenbart, die erst im Neuen Testament dann wichtig und wesentlich wären. Ein Thema zum Beispiel, das dem Apostel Paulus sehr auf dem Herzen liegt, ist das Phänomen von der Gemeinde, von diesem eigenartigen Organismus von Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und sich nun sammeln in der Gemeinde. Dieses Phänomen von Gemeinde, so wie es der Apostel Paulus gerade im Epheserbrief schreibt, Kapitel 1, Kapitel 3, ist etwas, von dem Paulus sagt, das war im Alten Testament so noch gar nicht offenbart. Epheserbrief Kapitel 3, 4 fortfolgende. Das ist erst zu unserer Zeit überhaupt geoffenbart worden. Und jetzt, nachdem es geoffenbart worden ist, wird es auch noch umgesetzt. Jetzt gerade in diesem ersten nachchristlichen Jahrhundert beginnt etwas sich zu zeigen. An Plan, es soll eine Gemeinde geben. An Wort, ich sage euch, es wird eine Gemeinde geben. An Tat, es gibt tatsächlich eine Gemeinde von Menschen aus den Juden, aus den Heiden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und wenn wir das uns vergegenwärtigen, merken wir natürlich, alles dreht sich immer stärker um diese eine Schlüsselfigur, um diesen Jesus. Das heißt, diese Heilsgeschichte läuft nicht einfach nur linear ab, wie ein Chronos, sondern sie hat natürlich auch Knotenpunkte, Schwerpunkte und sie hat eine absolute Mitte. Also bei allem geschichtlichen Denken haben wir eine Mitte und die Mitte ist diese Person Jesus Christus und von dieser Person die absolute Mitte, da stimmen wir vollkommen überein mit manchen Aussagen, ist natürlich Kreuz und Auferstehung. Ja, selbstverständlich, das ist die absolute Mitte. Und in dieser absoluten Mitte von Kreuz und Auferstehung kommt das Rettungsereignis zum Tragen für die gesamte Welt, rückwärts in die Vergangenheit, zukünftig bis in unsere Zeit und die kommenden Zeiten. Jesus Christus stirbt stellvertretend für alle Schuld aller Menschen und schafft darin Heil, das im Glauben angenommen wird, wenn Menschen das gehört haben und für sich persönlich annehmen wollen. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen gerettet werden. Also allein dieser eine Name, dieser Jesus-Name, in dem dieses Heil sich zeigt. Und wenn wir das ein Stückchen weiterdenken, dann merken wir natürlich, dass jetzt die Christen hohes Interesse daran hatten, rückwärts zu gucken, wie sich denn diese Heilsgeschichte sich entfaltet. Und natürlich auch vorwärts zu gucken, wie diese Heilsgeschichte weitergeht. Wenn wir rückwärts gucken, entdecken wir natürlich, dass es ein Phänomen ist, dem wir in der Bibel begegnen. Dass ganz offensichtlich diese Heilsgeschichte sich nicht einfach nur so organisch weiterentwickelt. So meint es einfach Stück für Stück, sondern dass es in dieser Heilsgeschichte, ja, jetzt kommen Begrifflichkeiten, Abschnitte gibt. Oder bestimmte Zeiten gibt. Und wir sind bei weitem nicht die Ersten, oh, wo kämen wir hin? Seit 2000 Jahren lehren das die Christen quer durch alle Kulturen und Generationen hindurch, dass wenn man in die Bibel hineinguckt, man solche Pakete entdecken kann. Oder wie das hier der Apostel Paulus im Epheserbrief sagt, Ökonomien, so heißt dieses Wort in der griechischen Sprache, Verwaltungseinheiten, kann man sagen. Oder Sie kennen auch noch ein anderes griechisches Wort, das Wort Äon. Das Wort kann ewig heißen, das Wort kann aber auch Zeitabschnitt, langer, großer Zeitabschnitt bedeuten. Und daher kam dieser Gedankengang von den Ökonomien und von den Äonen. Oder vielleicht haben Sie auch noch andere Begrifflichkeiten aus der Bibel, von den Bünden, also von den ganz besonderen Verträgen, von den Testamenten, die Gott geschlossen hat in unterschiedlichen Zeiten. Und daraus ergab sich immer wieder der Versuch einer Systematisierung. Hochinteressant und auch ein bisschen verwirrend, wie Christen versucht haben in den letzten 2000 Jahren, aus der Bibel herauskommend, diese Systematisierung zu entdecken und auch natürlich in eine Schriftform zu bringen. Natürlich hatte ich jetzt ein bisschen Zeit, mich vorzubereiten. Ich könnte jetzt relativ ausführlich schildern, was passiert, wenn man die Heilsgeschichte in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9 Teile unterteilt. Alles haben gute Argumente, lassen wir jetzt, es gibt kluge Bücher, die sich darüber informieren. Wichtig ist nur an der Stelle tatsächlich, es gibt solche Abschnitte. Abschnitte wie eine Zeit bis Noah oder eine Zeit ab Abraham oder eine Zeit des Mose und des Gesetzes, eine Zeit des Neuen Testamentes, eine Zeit der Wiederkunft, eine Zeit des Heils. Natürlich gibt es das. Schwierig wird's da, wenn ich daraus ein starres System, eine neue Dogmatik mache und nicht die Hilfskonstruktion meiner eigenen Einteilung respektiere und andere Hilfskonstruktionen ebenfalls zur Kenntnis nehme. Das gilt sowohl rückwärts, das gilt aber auch vor allem zukünftig, wenn es um die Heilszeiten geht, die noch kommen sollten. Was hilft uns denn dabei? Warum sage ich das so ausführlich? Weil damit etwas anderes noch zusammenhängt, dass wir begreifen, wenn wir die Bibel lesen, dass das ja nicht alles gleich ist. Es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt gerade einen Text lese aus dem ersten Buch Mose oder aus der Zeit der Patriarchen oder aus der Zeit des Mose oder aus dem Evangelium. Das ist doch ein Unterschied. Und trotzdem ist es doch Bibel für mich. Wie kann ich es denn dann verstehen? Und heilsgeschichtliche Auslegung und das Verstehen hilft Ihnen dabei enorm, dass man das nicht alles kittet, nicht alles gleich macht oder einfach nur sagt, das ist alles nicht mehr wichtig, sondern man es begreift, was da eigentlich abläuft. Stellen Sie sich als das Beispiel, das immer noch das Beste ist, ein Hausbau vor. Ein Haus wird gebaut. Und wenn ein Haus gebaut wird, haben Sie hoffentlich einen Plan. Das ist ja hilfreich, dass nicht eher auch im Vollzug des Baus sagen, was Sie vorhaben, sondern Sie eigentlich wissen am Anfang, was am Ende rauskommen soll. Ein Architektenplan, der liegt vor. Da ist das ganze Ding ist da, inklusive der Kosten. Sehr wichtig. So, das ist klar. Und jetzt kommt das Zweite, jetzt kündigen Sie diesen Hausbau an. Ja, Sie haben vor, ein Haus zu bauen. Sie können es ja unterschiedlich beschreiben. Sie können das beschreiben von den Materialien her, von der Zeitachse, von besonderen Bedingungen dieses Hauses. Sie haben also eine vielfältige Weise, dieses Haus zu beschreiben. Und jetzt beginnt die Realisierung. Jetzt fangen Sie an. So, und jetzt ist das ganz einfach erklärt und dann können Sie da sich weiter in diesem Bild bewegen und haben ein gutes, kräftiges Bild für Ihr Bibellesen. Wie fangen Sie Ihr Haus an? Natürlich fangen Sie damit an, dass zuerst einmal natürlich die Malermeister kommen und versuchen jetzt die Wohnung auch zu tapezieren. Das ist das Allerwichtigste. Das ist ganz, also so schön. Guck mal, wenn Sie zu Hause keinen Maler hätten, wie es bei Ihnen aussähe, also das hat hohe Priorität, der muss jetzt her. Dann steht er auf der Wiese mit seiner Rolle und seiner Farb und fängt jetzt an, Sie wissen, was ich meine. Das heißt, das muss nacheinander gehen. Und das, was Sie so gerne hätten, Ihren Maler, der kommt, aber der kommt Der kommt später. Also gehen wir an den Anfang zurück. Am Anfang brauchen Sie eine Truppe, die das Ganze ausschachtet. So, und das können Sie sich vorstellen, das können Sie ja bildlich machen, besser als ich. Sie vorstellen, wie die Truppe da anrückt mit schwerem Gerät und entsprechend die Baugrube aushebt. So weit, so gut, so klar. Dann kommt so eine Truppe zum Betonieren, eine Grundplatte da reinlegt. So. Alles wunderbar. Jetzt sind wir aber ganz weit in unserem Bau. Endlich kommt mein Maler. Also das Haus ist jetzt einen großen Sprung im Innenausbau. Der macht da seine Tapeten dran, da hat er inzwischen gestrichen. Dann kommt noch eine besondere Innen und dann kommt vielleicht noch der Ihnen jetzt diesen hellbeigen Teppich reinlegt, den Sie da bestellt haben. Ja? Hellbeige. Und in dem Augenblick, wo der kommt mit seinem Teppich, kommt noch mal der vom Ausschachten vorbei. Ja? Der kommt noch mal vorbei mit seiner vollen Montur und will sich noch mal die Hütte anschauen. Und marschiert jetzt großer Freude in ihr Wohnzimmer hinein, wo dieser helle Teppich liegt. Wissen Sie, was ich meine? Zu seiner Zeit war der unglaublich wichtig, aber nicht mehr jetzt. Und der dann kommen soll, der hat damals noch nicht gepasst. Verstehen Sie es? Und trotzdem hat das alles miteinander eine Bedeutung. Natürlich verstehen wir das Alte Testament auf seiner Ebene. Zum ganzen Bau des Hauses dazugehörend und sind dann in dem Raum dessen, was damals gültig und wichtig war. Deswegen sagen die Theologen, Heilsgeschichte läuft in Kontinuität, ein Haus wird gebaut, und in Diskontinuität. Das heißt, manches ist dann plötzlich vorbei, ist abgeschlossen, passt dann aber auch nicht mehr. Und das muss man begreifen und dann hoffe ich sehr mit Ihnen, dass einfach Sie immer mehr staunen über die Bibel und dann immer gucken, in welchem Stockwerk bin ich gerade, in welchem Gewerke bin ich gerade, was passte, was galt da, was darf ich da lernen, auch für mich persönlich als Glaubender lernen. Ich muss es ja nicht in die Tonne kloppen. Ich muss ja kein Nein sprechen. Ich brauche ja meine Baugrube, ich brauche meine Betonplatte. Aber ich lebe jetzt einen anderen Teil des Bauwerkes mit dem, was dazugehört. Also der Bau, der hat es in sich. Und in dieser ganzen Baugeschichte haben wir natürlich ein Phänomen, das uns sehr bewegt. Wir haben nämlich ein Volk, das der lebendige Gott insbesondere herausgerufen hat für dieses Thema der Heilsgeschichte. Und das ist sein Volk Israel. Die ersten Kapitel der Bibel, die ersten 11, laufen auf breiter Spur universal für alle Menschen aller Zeiten. Und plötzlich in Kapitel 12 verengt sich die Bibel auf ein einziges Volk. Und seit Jahrtausenden läuft es die Offenbarungsgeschichte über dieses eine Volk. Und der lebendige Gott hat dieses eine Volk in der Weisheit seiner Planung auserwählt als Trägervolk, als Realisierungsvolk für seine Heilsgeschichte. Aus diesem Volk und nur aus diesem Volk kam entsprechend seiner Planung der Messias, der Christus Jesus, nicht nur für das Volk, aber auch für das Volk, aber über das Volk hinaus für alle. Aber das war seine Baumethodik. Dass da gebaut wird, dass in Israel was Wunderbares zu sehen ist, das beschreibt uns der Apostel Paulus, der Experte für Heilsgeschichte, im Römerbrief, in den berühmten Kapiteln 9 bis 11, wo uns die Augen öffnet für dieses Projekt, wie Gott sein Volk beruft, wie er es in die Freiheit ruft, wie er es auch wieder zurückstellen kann und wie er noch einmal ein ganz besonderes Volk heilvoll zukünftig handeln wird an diesem Volk. Und dann ist Paulus fertig mit seiner Heilsgeschichte und dann kann er nur sagen, was für ein Gott, was für ein unglaublicher Gott. Staunend steht er davor. Und das ist natürlich das, was uns immer stärker bewegt. Wenn ich jetzt über das erste Thema der Wahrnehmung des der Heilsgeschichte gesprochen habe, dann merken Sie, dieses Wahrnehmen dieser Perspektive, das kann ja nicht ohne Reaktion bleiben. Das muss ja zu einem Zweiten führen. Das Zweite ist das Staunen über die Heilsgeschichte. Das Staunen über die Heilsgeschichte. Das ist ja schon unglaublich, dass Gott so einen Rettungsplan sich da ausgedacht hat. Wie sagt hier der Apostel Paulus, er hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor, vor allen Zeiten in Christus gefasst hatte. Ein innergöttliches Plan, ein innergöttliches Planen. Was sehen Sie bei Ihrem inneren geistlichen Auge, wenn Sie dieses innergöttliche Plan mit unserer ganzen menschlichen Kleinheit erkennen und wahrnehmen? Sie sehen eine unwahrscheinliche Weisheit. Eine unwahrscheinliche Weisheit. Das ist ja so dermaßen komplex, dass wir bis heute, wir kleinen Menschlein daneben stehen, versuchen, diese Gedankenlinien und Ströme unseres Gottes nachzuvollziehen und immer wieder haut's raus, unserem kleinen Monokausalsystem, was wir so zusammengebastelt haben, unsere ganzen kleinen Gebäude über die Pläne Gottes, die sind nicht immer ganz so stimmig. Und dann stehen wir staunend vor diesen Gedanken der Weisheit unseres Gottes. Wie man sowas macht mit so einer Souveränität, so etwas zu planen und auch dann tatsächlich in einer Freiheit dem Menschen gegenüber dieses Projekt deutlich werden zu lassen. Es ist aber nicht nur eine Weisheit, die uns zum Staunen bringt, es ist ja vor allem auch diese unglaubliche Kraft, die da drin zum Ausdruck kommt. Das eine ist ja, diese Welt ins Dasein zu rufen, das ist das eine. Um diese Welt zu erhalten, selbstverständlich, da ist die Schöpferkraft Gottes, aber die Geschichtskraft Gottes, die ist ganz erstaunlich. Das lebendige Gott in Jesus Christus, diese Kraft hat. Und die größte Kraft dieses Gottes zeigt sich in seinem Willen, in Jesus Christus, diesen Weg des Gehorsams zu gehen, den ihn sein Vater auferlegt hat. Und damit kommen wir zum dritten Stichwort, nicht nur eine Weisheit und nicht nur eine Power, sondern der Kern der Heilsgeschichte ist eine unglaubliche Liebe. Eine unglaubliche Liebe. Die Mitte des christlichen Glaubens ist Liebe. Liebe zu jedem Menschen, der je gelebt hat, lebt und leben wird. Deswegen kann unser heilsgeschichtlicher Theologe, der Apostel Paulus, in seinem Titusbrief einmal über Weihnachten sagen, als aber erschien die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Retters, hat er uns selig gemacht, gerettet. Das ist ein unglaublicher Satz. Als aber erschien die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes. Und Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, das sehen Sie in diesem heilsgeschichtlichen Plan in ganz besonderer Weise. Es gilt, was Paulus im Römerbrief Kapitel 4 sagt, was Gott verheißt, das tut er auch. Das setzt er um, das macht er. Er hat diese unwahrscheinliche Power, das zu tun. Und wenn ich ins Staunen komme, dann natürlich auch, weil ich merke, das ist natürlich mein Glück, dass ich von diesem heilsgeschichtlichen Plan gehört habe und phänomenal, ich entdeckt habe, dass ich ein Teil dieses heilsgeschichtlichen Planes sein darf. Gott hat in Jesus Christus auch an mich gedacht. Gott hat in Jesus Christus auch an Sie gedacht. Als es um diese umfassende Planung unseres Gottes ging. Ich nehme diese Worte der Verkündigung zur Kenntnis und ich steige da ein und danke dem Allmächtigen für dieses besondere Glück. Staunen über die Größe dieses Gottes, staunen über das Glück ist natürlich auch noch ein weiteres mit drin, dass dieses Staunen ja nicht nur ein Rückwärtsstaunen ist. Sondern dass wir jetzt natürlich entdecken, wenn Gott so ist, wie wir ihn erkannt haben, nämlich mit Plan und mit Wort und mit Tat, dann tut er das ja nicht und hat das ja nicht nur rückwärts getan. Und die Heilsgeschichte ist ja in dem Sinn nicht fertig abgeschlossen, sondern Sie entdecken, das Phänomen von Plan, Wort und Tat geht jetzt auch weiter. Es geht in die Zukunft hinein. Denn ganz viele Passagen, die wir ja haben, sind ja noch gar nicht erfüllt. Da gibt es ja noch eine ganze lange Latte von Ereignissen, die noch kommen sollten. Und jetzt ist genau der Gedankengang, dass natürlich wir erkennen, wenn wir rückwärts gesehen haben, wie es geht, Plan, Wort, Tat, dann erkennen wir auch, so wird es auch zukünftig sein. Plan, Wort, Tat. Und deswegen gehört nicht nur ein Rückwärtsstaunen dazu, sondern auch ein Vorwärtserwarten der Heilsgeschichte. Kommen wir zum letzten und abschließenden. Wenn ich also so wahrnehme, was Heilsgeschichte ausmacht, und wenn ich so staune über die Heilsgeschichte, mündet das Ganze natürlich in einen erkennbaren dritten, letzten Punkt, nämlich das Vertrauen aufgrund der Heilsgeschichte. Das Vertrauen. Es ist ein ganz klares Ergebnis von Heilsgeschichte, dass ich natürlich diesem Gott jetzt vertraue. Ein Gott, der so mit Weisheit, so mit Größe, so mit Liebe, so verlässlich, so treu ist, dem werde ich vertrauen. so mit Größe, so mit Liebe, so verlässlich, so treu ist, dem werde ich vertrauen. Sein Heil ist ja nicht nur rückwärts schon geschehen. Es ist noch vieles, was noch offen ist, was noch kommt. Und da brauchen wir gar nicht in irgendwelche Randthemen hineingucken, sondern ganz einfach auf den hören, der die Mitte, der die Zentralfigur, der die Schlüsselfigur der Heilsgeschichte ist, nämlich auf Jesus Christus selbst. Jesus Christus selbst hat uns kundgetan, was in den Plänen, jetzt Worten, dann zu Taten werden wird. Wir haben es ja auch in unserem Glaubensbekenntnis mittendrin. Das ist Grundlage aller Christen aller Zeiten. Manchmal kann man das auch vergessen, aber es ist Grundlage aller Christen aller Zeiten, was im ganz normalen Glaubensbekenntnis aller Christen aller Konfessionen festgelegt ist. Von dort wird er kommen. Damit ist Jesus gemeint. Von dort, aus dem Himmel, wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Mit diesem einen Satz setzen wir plötzlich, merken Sie, aus rückwärts, Planwort Tat, etwas Zukünftiges, Planwort, wir warten auf die Tat. Und das, was da geschieht, diesen Einsatz, von dort wird er, futurisch, von dort wird er kommen, zieht sich in die ganze Reihe von Bereichen ein. Sie können mit mir jetzt die berühmten Endzeitreden von Jesus aufschlagen, Markus Kapitel 13, Parallelen, und entdecken, wie Jesus dort diese Zielzeit seines sichtbaren Wiederkommens beschreibt. Wie dazu er gesellschaftspolitische Aussagen macht, wie er dazu meteorologische, kosmische Aussagen macht, wie er dazu militärische Aussagen macht. Hochinteressant. Immer mit dem Risiko, das wissen wir, wie Jesus Leute seit 2000 Jahren, der Fehlinterpretation, des falschen Verständnisses, aber erst dann macht er diese Aussagen. Und zeigt damit Plan, Wort und Tat. Das betrifft sein Volk Israel. Das betrifft sein Kommen. Das betrifft seine Gemeinde. Eine Riesenfülle von zukünftigen Aussagen. Und das alles führt wozu? Wozu führt das? Das führt dazu, dass Christen, wenn sie das wahrnehmen, wenn sie heilsgeschichtlich die Bibel lesen, verstehen, heilsgeschichtlich denken, dass sie mit einer ganz erstaunlichen inneren Gelassenheit und Erwartung in die Zukunft gehen. Das zumindest ist das, was Jesus uns sagt. Manche Christen haben das nicht ganz verstanden. Die werden dann ein bisschen nervös und verkriechen sich in ihre kleinen Bunker, ihre Ängstlichkeit oder holen ihre letzte Bewaffnung noch mal raus oder wie auch immer. Das ist gar nicht der Sinn der Sache. Das ist gar nicht der Sinn. Der Sinn ist, wenn ihr das alles kommen seht, dann erhebt eure Häupter, sagt Jesus, weil sich eure Erlösung naht. Ich habe das alles geplant. Ich sag's euch und ich werde es tun. Sehen Sie vor Ihrem inneren Auge wieder ein ganz klarer Jesus-Satz über dem ganzen Zukunftsszenario steht? Diese Grundbotschaft dieses planvollen, verkündigenden, kraftvoll handelnden Gottes. Fürchte dich nicht. Und jetzt verstehen Sie, warum dann Personen wie ein Johann Christoph Blumhardt im 19. Jahrhundert das in seiner Sprache und seiner Zeit dann so heilvoll mutmachend dichten konnte, damit seine Gemeinde trostvoll den Weg weitergeht. Er hat das dann so gesagt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt, denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem er am Kreuz ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt, obschon das Volk des Herrn noch hart da niederliegt. Wenn Satans Pfeil ihm auch von nah und fern mit List entgegenfliegt, löscht Jesu Arm die Feuerbrände, das Feld behält der Herr am Ende. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt, seufzt eine große Schar noch unter Satans Joch, die sehnend hart auf das Erlösungsjahr, das zögert immer noch. So wird zuletzt aus allen Ketten der Herr die Kreatur erretten. Ja, Jesus siegt. Und deswegen, ja, Jesus siegt. Wir glauben es gewiss. Um Glauben kämpfen wir, wie du uns führst durch alle Finsternis. Wir folgen Jesus dir, denn alles muss vor dir sich beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen. Ja, Jesus siegt. So, und jetzt gehen Sie mit mir noch einen kleinen letzten Schritt. Denn das, was jetzt prinzipiell gesagt worden ist, universal gesagt worden ist, für die Gemeinde gesagt worden ist, das dürfen Sie und ich runterdeklinieren, runterbrechen. Tatsächlich, jetzt nehmen wir dieses große Wort für unsere kleine Welt, in Ihre kleine Geschichte. In Ihre kleine Geschichte. Denn das, was im Großen gilt, das gilt tatsächlich jetzt auch im Kleinen. Staunend steht der Psalmist im Alten Testament, im 139. Psalm, vor dem Phänomen, dass Gott einen Menschen werden lässt. Und nicht nur, dass er einen Menschen werden lässt, dass Sie und ich in diese Welt hineingekommen sind, weil Gott das so wollte. In dieser Welt leben werden, solange Gott das will. Und er uns rausholen wird in seine Welt, wann er das will. Sondern dass der Psalmist sagt, und jetzt hast du alle Tage, die werden sollten, in ein Buch geschrieben. Das kann sie nervös machen, ich weiß das. Ich weiß das. Man kann das furchtbar missverstehen, man kann das pervertieren, man kann das wirklich als Big Brothers watching you everywhere sehen. Da ist ein diktatorisches, fatalistisches, freiheitsraubendes System. Das ist gar nicht der Gedanke, das ist genau umgekehrt. Für eine irritierte, angefochtene, ängstliche, zögerliche Truppe, die hin und her geschwenkt wird in den unterschiedlichen Zeitgeistwellen, die über sie hinweggehen, der wird gesagt, du, jeder Tag deines kleinen Lebens ist ein Buch geschrieben, ich habe ihn geplant. Ich habe auch für den 22. Mai 2022 für dich alles vorbereitet. Boah, ist das gut. Kann ich ihm vertrauen? Mein Kind, jetzt guck dir mal die große Geschichte an. Guck die Jahrtausende an. Ich habe das Entscheidende schon getan. Ich habe den Christus in die Mitte der Zeiten gesetzt. Ach so, ja. Römerbrief, Kapitel 8. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Also dann bin ich gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürsten noch Gewalt, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der planvollen, kraftvollen Liebe Gottes, den Christus Jesus ist, unserem Herrn. Heilsgeschichte. Ist das wirklich so? Es gibt eine Geschichte in der Geschichte, ja. Es gibt eine Heils-, eine Rettungsgeschichte in der Weltgeschichte. Es gibt eine Jesusgeschichte in, für die Weltgeschichte. Es gibt meine kleine Heils-Jesus-Geschichte. Ich danke dir, mein Gott, für das Wahrnehmen, das Staunen und das Vertrauen. Und dann kann ich ganz individuell singen und beten und glauben. Weiß ich den Weg auch nicht? Du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Oder du weißt den Weg für mich. Du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. In diesem Sinne, wahrnehmen, staunen, Vertrauen für die große Geschichte des Heils und für die kleine Geschichte des Heils. Gott segne Sie. Amen. Wir beten. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater in Jesus Christus durch den Geist, wir beten dich an diesem Morgen an, dass du geplant hast, und dass du seine Pläne kundgetan hast, und dass du die Pläne, die du uns kundgetan hast, auch umgesetzt hast. Wie vertrauensvoll, wie vertrauenswürdig bist du. Und wir danken dir, dass in der Mitte deines Heils diese wunderschöne Liebe steht. Wir danken dir für deine Freundlichkeit und deine Menschenliebe. Dass du Menschen nicht in der Gottesferne, in der Gottlosigkeit, im Gottesgericht gelassen hast, sondern ihnen in Jesus dieses Rettungspaket anbietest. Was bist du für ein wunderbarer Gott. Und danke für jeden, der mit uns diese Planung und diese Worte gehört hat und im Glauben sie für sich angenommen hat. Danke dafür. Und jetzt dürfen wir leben aus dieser Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes heraus. Doch mit unserem kleinen Leben teilhaben an dieser großen Geschichte Gottes. Und so gehen wir getrost nach vorne. Für die großen Linien und Felder, die für uns an so vielen Stellen undurchsichtig sind und auch bedrängend und notvoll und angstmachend. Und danken dir, dass du siegreich dein herrlich Werk vollenden wirst. Und wir nehmen auch unser kleines Leben aus dieser planungsvollen Hand von dir. Vater, wir danken dir, dass für jeden von uns gilt, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Du weißt die Zeit, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich über deiner Liebe Macht und gebe dir, dem Allmächtigen, die Ehre und den Dank. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.